Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe an diesem wunderbaren sonnigen Montagmorgen zwei Gäste im Podcast und das ist die Premiere, dass wir mal zwei Gäste im Podcast-Interview haben und nicht nur einen Gast und freue mich auch auf meine heutigen Gäste ganz besonders, weil sie nämlich in einer ganz interessanten Institution und auch in einem ganz interessanten Thema unterwegs sind. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Frau Anita Tisch und Sascha Wischniewski. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen im Wandelwerker Podcast.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir thematisch einsteigen in unsere heutige Folge, würde ich gerne einmal in Ihre Richtung erfragen, wie sind Sie denn zur BAUER, zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, gekommen und wie lange auch schon dort tätig und was war da so Ihr beruflicher Werdegang, dass Sie jetzt in der Forschung des Arbeitsschutzes unterwegs sind?
Ja, ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren in der Bundesanstalt und leite dort die Gruppe Wandel der Arbeit. Ich bin als Sozialwissenschaftlerin, als Soziologin schon sehr lange in dem Themenfeld Arbeit und Gesundheit unterwegs gewesen, habe auch vorher da schon einige Forschungen dazu begleitet, am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg und freue mich jetzt hier nochmal stärker, mich auch wirklich Themen widmen zu können, die sich auf den Wandel beziehen, also auf Veränderungen im Arbeitsleben. Das sind eben gesellschaftliche oder soziale Veränderungen, können aber auch technologische Veränderungen, wie eben heute das Thema der digitale Wandel sein.
Ja, und ich bin jetzt mittlerweile, seit 10 Jahren bin ich in der Bundesanstalt, habe hier in Dortmund an der TU, habe Maschinenbau studiert, habe danach 6 Jahre an der Universität als Industrial Engineer gearbeitet, da dann promoviert und dementsprechend war damals auch schon immer die Frage, wie kann ich Arbeit gut gestalten? Da passte es dann ganz gut, dass hier von der Bundesanstalt eben als Ressortforschungseinrichtung des Arbeitsministeriums mit dem Begriff sicher, gesund und wettbewerbsfähig eigentlich das genau passte zu dem, was ich dann wollte, nämlich Fortführung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, dann aber auch in diesem Kontext, um Arbeit ja irgendwie in Deutschland ein bisschen sicherer, ein bisschen gesünder vielleicht mitgestalten zu können. Und bin dann vor 10 Jahren gewechselt, leite jetzt hier seit 7 Jahren die Gruppe Human Factors Ergonomie. Und wir befassen uns intensiv mit neuen Technologien in der Arbeitswelt und eben die Frage, wie kann sowas menschengerecht gestaltet werden, wenn ich mir moderne Informations- und Kommunikationstechnologien anschaue, wie Datenbrillen beispielsweise oder eben auch ganz klassisch, heutzutage wird man schon fast klassisch sagen, das Tablet oder die Smartwatch, das war vielleicht vor 5 Jahren auch noch anders, oder eben auch der Bereich der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit robotischen Systemen.
Aber dann haben Sie ja mit Ihren 10 Jahren vermutlich auch schon das ein oder andere Forschungsprojekt sogar mehr mitgemacht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange sind die denn ausgelegt, aber so ein paar Jahre geht ja so ein Forschungsprojekt ja schon, aber bei 10 Jahren ist ja durchaus so mehrere schon mit dabei gewesen. Stellen Sie da auch eine Veränderung fest in den Themen oder sind die jetzt in Ihrem Fall auch aufbauend gewesen, die Forschungsprojekte?
Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist es so, die Technologien entwickeln sich weiter. Die Fragestellung aus Sicht der Ergonomie, aus Sicht von Human Factors sind, na, ich will nicht sagen gleich geblieben schon insofern, als dass es immer darum geht, die Arbeit menschengerecht zu gestalten, die Mensch-Technik-Interaktion menschengerecht zu gestalten. Natürlich nutzt man dafür unterschiedliche Tools, unterschiedliche Fragebögen, unterschiedliche Möglichkeiten der Erhebung. Aber letztlich ist das Ziel ja das gleiche geblieben. Das heißt, Technologien wandeln sich, entwickeln sich weiter. Aber die Frage bzw. die Prämisse zu sagen, es muss menschengerecht sein, die Aufgabe und Technologie bzw. die Technologie muss zur Aufgabe passen und die Aufgabe muss gut gestaltet sein, das ist eigentlich ein Evergreen. Das hat sich tatsächlich nicht in 10 Jahren gewandelt und ich würde mal so weit gehen, das hat sich vielleicht sogar die letzten Jahrzehnte nicht gewandelt.
Ja, was sich halt vielleicht ein Stück weit verändert, sind vielleicht die Kontexte, in denen die Dinge stattfinden. Ja. Also beispielsweise, dass wir jetzt in Betrieben sehen, dass wir den demografischen Wandel erreicht haben. Das heißt also, ein Technologisierungsschub, ein Digitalisierungsschub trifft im Moment eben auf eine Beschäftigungsgruppe, die möglicherweise eigentlich auch schon damit beschäftigt ist, den Arbeitsplatz irgendwann auch mal wieder zu verlassen. Also eigentlich schon auf eine neue Lebensphase vorbereitet. Gleichzeitig kommen eben ganz viele neue junge Mitarbeiter mit ganz neuen Erwartungen, auch neuen Erwartungen an nicht nur die Technik, sondern auch an die Arbeit und wie Arbeit gestaltet, wie Arbeit zu ihrem Leben passen soll, ins Erwerbsleben. Das heißt also, wir haben schon die gleichen Fragestellungen, die wir starten. Wir wollen nämlich immer wissen, quasi, wie kann Arbeit gesund, menschengerecht gestaltet sein. Aber der Rahmen, der verändert sich natürlich kontinuierlich.
Okay, da würde ich gerne gleich nochmal kurz drauf eingehen. Vielleicht nochmal, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich jetzt hier die Zeit nehmen für dieses Thema. Und ich würde auch gerne nochmal kurz darauf eingehen, warum ich mich freue und auch auf Sie gekommen bin, Sie heute im Podcast-Interview zu haben. Sie haben in der Januar-Ausgabe dieser Bauer-Aktuell-Zeitschrift ein Interview gegeben zum Thema Sicherheit und Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt, Chancen und Risiken der Digitalisierung. Und da waren ein paar ganz, ganz spannende Themenfelder, aber insbesondere auch ein Forschungsprojekt, was Sie da vorgestellt haben, das ich hochinteressant finde, und ich glaube, dass das auch viele Hörerinnen und Hörer ganz interessant finden. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass Sie dem Podcast-Interview heute Morgen zugestimmt haben. Und ich würde auch gerne genau dort nochmal einsteigen und so ein bisschen daran anknüpfen, was Sie zuletzt gesagt haben, Frau Tisch. Sie haben auch schon Elemente daraus, glaube ich, gut mit aufgegriffen. Wie sieht denn aus Ihrer Perspektive die Arbeitswelt von morgen aus? Einige Elemente wie kollaborierende Roboter haben Sie schon genannt, aber gibt es da auch mal wesentliche Schwerpunktmerkmale, wo Sie sagen, das ist etwas, das kommt auch echt zeitnah oder da befinden wir uns auch schon? Oder inwieweit geht auch so eine Betrachtung von Seiten der Bauer?
Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, sind wir kein Prognoseinstitut und wir gucken auch nicht in die Glaskugel. Das heißt, wir können Ihnen jetzt schlecht erklären, wie die Welt in einem Jahr, in 5 Jahren und in 10 Jahren aussieht. Was wir jedoch schon sehen, sind natürlich langfristige Entwicklungslinien, die wir auch beobachten, die wir auch in der Vergangenheit beobachtet haben und wo wir natürlich auch Ableitungen für die Zukunft machen wollen. Unter anderem haben wir auch damals das Interview in der Bauer aktuell gegeben, weil Sascha Wischnewski und ich eben gemeinsam bei uns hier in der Bundesanstalt auch verantwortlich sind für unser großes Schwerpunktprogramm Sicherheit und Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt, wo wir uns eben genau mit diesen Fragen auch beschäftigen wollen, also fragen wollen, welche Chancen hat denn die Digitalisierung auch Arbeit menschengerechter zu gestalten in der Zukunft.
Perfekt. Ich dachte gerade, Sie wollten noch was ergänzen, Herr Wischnewski. Aber alles gut. Zweimal einmal gucken hier. Sie machen ja auch eine Datenerfassung. Können Sie auch daraus, natürlich sind Sie kein Prognoseinstitut, aber so ein bisschen ableiten, wo wir uns da gerade befinden, auch in der Digitalisierung in der Arbeitswelt, oder ist das etwas, was grundsätzlich in größeren Konzernen kommt, aber vielleicht in kleineren Bereichen noch gar nicht so angekommen ist?
Gut, ich sag mal, der Vorteil ist, wir haben gemeinsam mit Partnerinstitutionen gerade eine relativ große Befragung abgeschlossen zum Thema digitaler Wandel im Bereich Beschäftigung und haben da relativ umfangreiches Zahlenmaterial vorliegen, das wir jetzt derzeit gemeinsam auswerten mit den Partnern und wir da schon ein bisschen schauen können, wie weit ist denn die Verbreitung von Technologien gekommen. Das heißt, wie sieht das eben an der Stelle aus mit der Verbreitung von Laptops, von Tablets oder eben auch von Mess- und Diagnosegeräten, von Robotern in der Arbeitswelt? Fairerweise muss man sagen, gibt es natürlich nicht nur unsere Erhebungen, die wir jetzt hier haben, sondern auch zahlreiche weitere. Beispielsweise ist es so, dass die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit in Europa, das war jetzt irgendwie doppelt, also die EU OSHA eine große Betriebsbefragung gemacht hat mit, ich glaube, 45.000 Datensätzen in ganz Europa, wo es genau darum geht, Beispielsweise, wie viele robotische Systeme werden denn so eingesetzt in den Unternehmen? Also von daher gibt es da schon eigentlich ein ganz gutes Monitoring über Technologien, welche Verbreitung haben sie gefunden, bei allen Schwierigkeiten, die es auf der anderen Seite gibt, das Ganze zu operationalisieren. Also die Frage, wie stelle ich denn solche Fragen? Also wie erfasse ich denn Technologien? Wie kann ich Technologien unterscheiden? Denn ich möchte ja nicht wissen, welche spezifische Technologie von irgendeinem Hersteller irgendwo Verbreitung gefunden hat, sondern grundsätzlich diese Technologieart, sodass wir da schon mit den Daten, die uns vorliegen, einen gewissen Einblick haben über das, was heute draußen passiert in Deutschland und auch ein Stück in Europa.
Und wenn wir da, können Sie da einmal reingehen, also was bedeutet die Digitalisierung für unsere Arbeitswelt da ganz konkret? Was kann man da jetzt schon auch beschreiben, was sich da verändern wird?
Also ich glaube, was wir auf jeden Fall in den Daten sehen, ist, dass es uns alle trifft. Das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, die anderen ein bisschen mehr entwickelt, die anderen ein bisschen weniger entwickelt, aber keiner kann sich quasi komplett vor der Digitalisierung wegducken. Sie hatten aber ja auch schon Unterschiede angesprochen, die wir natürlich auch systematisch beobachten können. Also Kleinbetriebe versus Großbetriebe, verschiedene Branchen, die unterschiedlich weit digitalisiert sind. Aber da muss man natürlich auch sagen, und das hat Sascha ja auch gerade schon ausgeführt, es gibt ja so eine Vielzahl an verschiedenen Technologien. Und ist jemand jetzt stärker digitalisiert, wenn er hier über Zoom kommuniziert oder jemand, der mit einem Roboter in der Produktion arbeitet? Das lässt sich sehr schwer trennen. Deswegen ist für uns das auch gar nicht unbedingt das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist, wie wird denn die Arbeit mit den Maschinen, mit den Softwareanwendungen gestaltet und was bleibt denn da eigentlich bei den Beschäftigten auch übrig und welche Anforderungen werden an sie gestellt?
Und ich glaube, vielleicht das noch so ein bisschen auch noch zusätzlich, gerade Dinge, die sich möglicherweise stärker verändern, ist eben die Frage von Transparenz solcher Systeme, von der Frage von Leistungsüberwachung, von Erhebung von Parametern. Also einfach die Frage, mittlerweile hat mehr oder weniger alles einen Chip und funkt. Wir haben Technologien wie Big Data, wir haben Technologien wie selbstlernende Algorithmen oder wir haben den Bereich künstliche Intelligenz, wo sich einfach viel verändert und wir können große Datenmengen in sehr kurzer Zeit untersuchen, können daraus vielleicht Schlüsse ableiten. Und das wird, glaube ich, die Arbeitswelt deutlich prägen, also auch über die nächsten Jahre. Und die Frage, wie gehen wir mit solchen Systemen um? Haben wir noch komplett die Kontrolle? Haben wir die Entscheidungshoheit? Wie sieht's aus mit unseren Tätigkeitsspielräumen, der Autonomie? Was entscheidet die Maschine? Was entscheidet der Computer, der Algorithmus? Was entscheiden wir? Und das hat gegebenenfalls vielleicht eine neue Qualität, wobei man sich das natürlich im Detail dann anschauen muss. Aber das sind, glaube ich, Fragen, die vielleicht eine etwas andere Bedeutung bekommen, als sie eben noch vor 10 Jahren waren, weil da einfach viel, viel weniger Daten gesammelt wurden und man eher wusste, warum passiert das? Wenn ich ein Stellteil umlege, dann war erstmal klar, wie reagiert das System. Heutzutage ist die Komplexität einfach extrem hoch geworden und das ist natürlich dann eine Herausforderung, wenn ich solche Systeme bediene beziehungsweise mit solchen Systemen arbeite.
Sowohl für diejenigen, die Systeme in ihrem Betrieb einsetzen, als auch dann für die Beschäftigten vor Ort in ihrer Anforderung vermutlich. Ne?
Richtig, also das trifft sowohl Hersteller, die solche Systeme produzieren, wie dann eben auch, wie gesagt, die Betreiber, die es einsetzen auf den verschiedensten Ebenen.
Das Forschungs- oder die, Sie hatten es eben angesprochen, das große Forschungsprojekt Sicherheit und Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt befasst sich ja auch damit, Tätigkeiten zu skizzieren und da zu den Tätigkeiten die Arten der Veränderungen. Können Sie da einmal reingehen, dass sich die Hörer und Hörerinnen etwas darunter vorstellen können, was damit gemeint ist und wie man sich das auch nachher vorstellen kann?
Ja, da gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum betrachten wir Tätigkeiten? Wir haben gesehen, ja, ich hatte eingangs gesagt, die Digitalisierung trifft uns alle über alle Berufsgruppen hinweg. Wir sehen aber eben auch, dass wir gerade in den gleichen Berufen häufig ganz unterschiedliche Formen der Digitalisierung und auch ganz unterschiedliche Stadien der Digitalisierung auch schon beobachten können. Und dann haben wir eben ein bisschen tiefer reingeguckt und haben uns geguckt, was verändert sich denn eigentlich wirklich durch den Einsatz von digitaler Technik? Und das sind eben nicht unbedingt ganze Berufsbilder, ganze Berufsgruppen, sondern das sind einzelne Tätigkeiten. Also beispielsweise jetzt eben unsere Kommunikation, die eben vielleicht nicht mehr face-to-face oder eben sondern digital stattfindet. Oder eben eine physische Assistenz, die mit einer Maschine stattfindet. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen viel stärker in die Tätigkeiten gehen. Und dann haben wir uns eben mit verschiedenen Tätigkeiten auch befasst und haben uns da eben dann auch gesagt, wie können wir die verschiedenen Tätigkeiten auch differenzieren? Und in unserem Forschungsprogramm differenzieren wir jetzt 4 Tätigkeitsgruppen, Tätigkeitsdomänen, wenn man so möchte.
Genau. Wir haben uns da überlegt, wie kann ich quasi mein Geld verdienen? Und tatsächlich ist es so, entweder ich arbeite mit Objekten, ich arbeite mit Dingen, mit physischen Dingen. Die nächste Möglichkeit, ich arbeite mit Informationen. Überwiegend. Mischtätigkeiten gibt es natürlich immer. Die dritte Möglichkeit, ich arbeite mit Personen. Das heißt, ich verdiene mein Geld, indem ich mit Personen interagiere und das ist der Kern meiner Tätigkeit. Und haben dann nochmal besonders betont und herausgegriffen den Bereich Führen und Managen, was ja irgendwie ein Arbeiten mit Personen bedingt, aber auch ein Arbeiten mit Informationen. Denn das war für uns so ein bisschen, war für uns relativ wichtig, wenn wir uns solche Tätigkeiten angucken. Denn genau da hat Technologie im Zweifel einen unterschiedlichen Einfluss. Denn wenn ich mir das vorstelle, dass ich mit Informationen überwiegend arbeite, dann muss ich wahrscheinlich nicht unbedingt mit einem Roboter arbeiten. Denn wenn ich keine physischen Dinge zu bewältigen habe, keine Hebetragevorrichtungen, keine Manipulation an irgendwelchen Objekten, dann werde ich da keine Roboter finden, sondern überwiegend Displays und Software. Das ist also nochmal eben auch nochmal verstärkend, was Anita gesagt hat. Deswegen ist es wichtig, wir schauen uns Tätigkeiten an, klassifizieren das sorgfältig, denn nur da kann ich eigentlich messen, wie verändert sich das durch einen zunehmenden Technologieeinsatz. Denn da muss man so spezifisch sein. Ansonsten hat man relativ generische und allgemeine Aussagen und das ist wieder schwierig zu greifen für die Arbeitsgestaltung von morgen.
Okay, damit das auch so ein bisschen greifbar ist, also objektbezogen ist beispielsweise Produktion von einem Werkstück oder Zusammensetzung. Informationsbezogen ist vermutlich so auch der klassische Controller. Personenbezogen, bitte?
Genau, wir diskutieren gerade auch, wie können wir, weil wir haben dann natürlich diese relativ abstrakten Begriffe noch unterteilt oder heruntergebrochen. Wo wir sagen, da sehen wir vielleicht einen größeren Impact der Digitalisierung und beispielsweise im Bereich objektbezogen, wie Sie schon sagen, darunter fassen wir Montieren von Produkten, darunter fassen wir aber auch das Reinigen von Gebäuden, denn auch das ist eine physische Tätigkeit, darunter fassen wir logistische Tätigkeiten durch Bewegen von Teilen von einem Ort zum nächsten. Und beispielsweise im Bereich personenbezogen, ein klassisches Thema, was einem sofort einfällt, ist eben die Pflege, wo ich eben direkt Menschen, mich um Menschen kümmere, aber gleichzeitig auch noch der Bereich, Menschen zu kontrollieren. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich bin im öffentlichen Nahverkehr unterwegs, kontrolliere da Personen beispielsweise, ob sie ein Ticket dabei haben. Das heißt, Interaktionstätigkeiten, wo ich mit den Personen interagiere und was nochmal ein ganz anderes Feld aufspannt, denn, wie man sich dann denken kann, in der Pflege kommen ganz andere Maschinenanlagen und Software zum Einsatz als beispielsweise bei der Fahrscheinkontrolle im öffentlichen Nahverkehr. Und genau dieses Spektrum wollen wir an der Stelle auch abdecken und deswegen gehen wir an der Stelle so vor, um hier ein möglichst breites Bild zu zeichnen von Technologien, ihr Einfluss, ihr Veränderungspotenzial.
Okay, und Führen und Managen ist so die klassische Führungsperson, Teamleiter, CEO.
Genau, also beim Führen und Managen haben wir einfach festgestellt, dass gerade das Führen und das Managen sich stark verändern kann durch digitale Prozesse. Wir haben da auch eine größere Studie auch dazu gemacht, wo wir auch mal gefragt haben, in die Zukunft gedacht, was glauben Sie denn, was bei Führung überhaupt erhalten bleibt? Was bleibt da menschlich? Was können aber auch vielleicht Algorithmen und Maschinen besser übernehmen? Und haben eben gemerkt, da steckt sehr viel drin. Da kann sehr viel Unterstützung geleistet werden. Es kann aber auch sehr viel vielleicht wegfallen, was wir vielleicht eigentlich auch doch wieder benötigen. Also da sind dann so Zitate gefallen, gerade im digitalen Dschungel brauche ich menschliche Führung, brauche ich jemanden, der mich anleitet, der mir ein Ziel zeigt. An der Stelle muss man eben auch dazu sagen, das klingt immer so, als ob das so eine Elitenforschung wäre, aber Führen und Managen der Tätigkeiten machen bis zu ein Drittel aller Beschäftigten. Sei es eben nur das Anleiten von vielleicht Auszubildenden, aber eben auch vielleicht das Managen von Projekten, das temporäre Leiten von Teams, auch ohne Personalverantwortung. Das alles sind Tätigkeiten, die eben mit Führen und mit Managen einhergehen und die wir auch denken, uns näher betrachten zu müssen aufgrund des digitalen Wandels.
Okay. Ah ja, okay, ja, das stimmt. Das ist ja nicht nur die Führungskraft, sondern es sind ja auch Ausbilder auf allen Ebenen oder generell Leute, die dann einfach eine Aufgabe in diesem Sinne haben. Das stimmt. Die werden mir jetzt zu dem Punkt gar nicht eingefallen, dass da auch die klassischen Ausbilder natürlich drunter fallen unter Führen und Managen. Die, jetzt kann man sich das so vorstellen, jetzt haben wir ganz konkret einmal geschaut, welche Arten der Tätigkeiten gibt es oder wie werden die geclustert. Wird jetzt dann geschaut, wie ist das aktuell oder was sind Merkmale dieser, ja, dieser Tätigkeiten und wie, welche Potenziale gibt es dann zur Veränderung im Hinblick auf die Digitalisierung? Und das wird dann beschrieben, wird das in der Datenerhebung erfasst oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ziemlich genau so, wie Sie es beschreiben. Also tatsächlich, jetzt so in dem ersten Teil des Projekts haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, erstmal zu überlegen, wie wir es gerade besprochen haben, wie kann ich Tätigkeiten unterteilen? Und dann natürlich die Frage, und welche Subcluster wähle ich jetzt? Auch über die haben wir gesprochen. Und jetzt geht es natürlich darum, erstmal zu sagen, wie ist der Ist-Zustand? Da können wir eben auf diese Befragungen, über die wir auch schon gesprochen haben, zurückgreifen und da schauen, wie ist es denn in diesen, naja, jetzt muss ich sagen, Berufsgruppen, obwohl wir eigentlich über Tätigkeiten sprechen. Das ist schwierig, weil das immer sehr eng miteinander verbunden ist. Wir haben dann versucht, Berufsgruppen zu finden, die prototypisch für die oder die sehr, sehr viel von dieser einen Tätigkeit machen. Das heißt, wir beschreiben mit Hilfe dieser Daten beschreiben wir die Ist-Situation und schauen natürlich des Weiteren noch in der Literatur, was haben wir denn für Gestaltungswissen für diese spezifischen Tätigkeiten. Das heißt, wo wissen wir schon heute, was ist gute Arbeitsgestaltung in dem Bereich? Was das eigentlich der große erste Teil ist, nämlich die Ist-Zustandsbeschreibung. Was wir parallel gemacht haben, ist, dass wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet denn grundsätzlich gut gestaltete Arbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Also die Frage, ja, wie gelten die Prinzipien, die wir sonst kennen, von schädigungslos, Ausführbarkeit, beeinträchtigungsfrei, persönlichkeitsförderlich, gelten die weiter und wie muss ich sie spezifisch vielleicht für Digitalisierung benennen? Kommt da was Neues dazu oder auch nicht? Und das Ziel ist dann tatsächlich für die zweite Phase zu schauen, was heißt denn das jetzt? Der Ist-Zustand. Und wenn wir sagen, das bedeutet gutes Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt, wie sieht denn dann so ein Zukunftsbild aus? Was heißt das denn für die Reinigungskraft der Zukunft, für den Monteur, die Monteurin der Zukunft? Sodass das ein bisschen die zweite Phase ist, in die wir gerade eintreten in dem Projekt, um dann natürlich letzten Endes in der Phase 3 zu schauen, wir haben einen Ist-Zustand beschrieben, wir haben eine Form des Soll-Zustandes erarbeitet, dann müssen wir natürlich auch Dinge tun, um dahin zu kommen. Und vielleicht noch einen weiteren wichtigen Punkt, dass wir uns natürlich in dem Programm nicht nur die Tätigkeiten angucken, sondern auch den großen Bereich der Arbeitsschutzstrukturen. Also die Frage, das eine ist die Tätigkeiten und Technologien. Der Technologiemix verändert sich, aber auch, was heißt das Ganze für einen modernen, innerbetrieblichen, überbetrieblichen Arbeitsschutz, damit der an der Stelle auch Schritt halten kann.
Können Sie da ein Beispiel nennen, wo das oder was man sich darunter vorstellen kann? Also Veränderungen für den innerbetrieblichen und überbetrieblichen Arbeitsschutz, der da mit Schritt halten muss natürlich.
Naja, also ein Beispiel, da gibt es Unmengen an Beispiele. Was man vielleicht zum Beispiel sagen kann, ist, wenn wir jetzt gerade wie auch Corona-bedingt viel zu Hause arbeiten, also viel im Homeoffice, in Telearbeit oder von unterwegs arbeiten. Da sehen wir eben, da kommen wir mit Verhältnisprävention manchmal gar nicht so weit, sondern wir müssen die Beschäftigten auch selbst treffen. Das heißt, ein Stück weit der klassische Ansatz des Arbeitsschutzes, der Verhältnisprävention, wird hier ein Stück weit delegiert auf einen verhaltenspräventiven Ansatz. Das muss alles verbunden, verknüpft werden. Und da müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie können Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ihre Fürsorgepflicht dennoch auch einhalten und die Beschäftigten aber mündig genug machen, eben auch für ihren eigenen Arbeitsschutz zu sorgen.
Ja, das ist super spannend. Ist denn zum einen, wie lange, Sie sind jetzt in Phase 2, ne, oder beginnen gerade mit Phase 2, habe ich richtig verstanden, ne? Vier Phasen gibt es circa oder voraussichtlich. Wie lange läuft das Forschungsprojekt?
Bitte?
Wie lange läuft, also zeitlich gesehen, wie lange forschen Sie an diesem Thema noch in
Gut, mit den, also wir nähern uns sozusagen jetzt dem das erste Drittel ist sozusagen rum. Wir haben uns da zwei weitere Jahre für gegeben, sodass man grob sagen kann, ungefähr ein Jahr pro Phase. Wobei das natürlich ganz stark auch verwoben ist mit weiteren Forschungsaktivitäten, die wir hier in der Bundeswehr haben. Denn das ist nochmal ein weiteres Ziel, was wir an der Stelle auch mitverfolgen, auch hausintern nochmal zusätzlich die Vernetzung voranzutreiben. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt wir uns spontan überlegt haben, vor einem Jahr, jetzt machen wir auch Digitalisierung in der Bundesanstalt, sondern es sind ja auch schon über die vergangenen Jahre viele, viele Forschungsaktivitäten in diesem Themenfeld haben da stattgefunden. Nur hat das Thema eben eine so große Bedeutung, dass man da natürlich stärker nochmal versuchen will, auch die eigenen Kompetenzen im Hause nochmal stärker zu bündeln, an der Stelle stärker zusammenzuführen. Und das ist auch quasi noch etwas, was wir mit diesem Schwerpunktprogramm zusätzlich verfolgen. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, wir haben jetzt da so ein Dreijahresprogramm oder Projekt und sind dann fertig. Also wir haben dann eine lange Historie, bündeln das Ganze. Aber wenn man mal sehr eng fokussiert auf das Schwerpunktprogramm an sich, dann arbeiten wir kontinuierlich weiter daran, mindestens die nächsten 2 Jahre.
Okay, genau, dann vermutlich auch natürlich immer auch auf das Ende des Projektes zu warten, aber es lohnt sich eben nicht zu warten, sondern auch kontinuierlich sich gerne auch bei uns auf der Webseite darüber zu informieren. Jeden Zwischenschrittergebnisse werden dort ja auch eingestellt. Das heißt also, wir haben eigentlich kontinuierlich aus den unterschiedlichen Projekten, die wir in diesem Programm bündeln, wie Sascha eben beschrieben hat, eigentlich immer wieder auch Ergebnisse und interessante Ansätze, die dann auch weiterverfolgt werden.
Genau, den Link zur Homepage und zu Ihren Fachbereichen und generell zu Bauer würden wir unten anhängen, dass diejenigen, die da Interesse haben, auch mal reinzulesen und den ersten Stand oder Zwischenstand sich anzuschauen, das auch tun können und da schnell hinfinden. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was auch Unternehmen jetzt schon tun können zum jetzigen Zeitpunkt, um dort Schritt zu halten? Sie haben eben gesagt, so schön, jeder ist betroffen oder es trifft jeden und keiner wird da außen vor gelassen. Gibt es da aus Ihrer Perspektive etwas, wo Sie sagen, da ist man gut bedient, dort auch, um da Schritt zu halten, nicht abgehängt zu werden?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ja, ich glaube, meine Antwort wäre darauf, wir haben im Arbeitsschutz, also wenn wir es jetzt beziehen, tatsächlich auf die gute Gestaltung im Betrieb, wir haben wirklich viel Wissen, was es grundsätzlich in dem Bereich gibt. Also tatsächlich wäre da mein Rat an Firmen und an Beschäftigte, kümmern Sie sich um das Thema. Punkt. Das heißt nicht, dass wir für alle schon alle Informationen da haben, aber es gibt wirklich viele Informationen bei den Arbeitsschutzakteuren, auf den jeweiligen Webseiten, unter anderem bei uns, aber eben auch beispielsweise bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und den Berufsgenossenschaften. Wenn Sie also Sie müssen sich mit dem Thema befassen, Punkt. Das muss man einfach so sagen, dann finden Sie auch Ressourcen. Für die ganz innovativen Sachen bleiben Sie bei uns auf der Webseite dran. Das veröffentlichen wir regelmäßig, aber tatsächlich, es gibt viel Wissen. Man muss sich damit beschäftigen. Tatsächlich wäre das, glaube ich, meine Antwort darauf.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich würde vielleicht noch ergänzen, nehmen Sie Ihre Beschäftigten mit. Weil wenn Sie die Beschäftigten mitnehmen, dann erreichen Sie viel mehr Zustimmung. Dann halten Sie die Beschäftigten auch motiviert und gesund. Und ich denke auch, dass gerade von den Beschäftigten auch viele Ideen kommen, viele innovative Ideen kommen, wie man eben Digitalisierung gut einsetzen kann. Das heißt also sowohl, dass die Arbeit gut gestaltet ist, als auch, dass man eben wettbewerbsfähig ist. Deswegen mitnehmen.
Ja. Und vielleicht dann tatsächlich auch in dem gleichen Kontext auch nochmal, achten Sie darauf, dass Sie Technologie passend zur Aufgabe einsetzen. Denn tatsächlich, ich kenne das aus meiner vorherigen Laufbahn so ein bisschen als Ingenieur, man tüftelt immer gerne und probiert das gerne aus. Und dann sagt man hinterher, ja, irgendwie wollte das irgendwie keiner benutzen. Und dann hat man sich gefragt, ja, aber ist schon klar, dass das irgendwie gerade kein Sinn macht. Oder ja, aber wir wollten das unbedingt testen. Also die Frage, schauen Sie auf die Bedürfnisse. Und wenn es manchmal kein Bedürfnis gibt, dann ist die Technologie an der Stelle fehl am Platze. Also schauen Sie sogenannte im wissenschaftlichen Bereich Task Technology Fit, also Aufgabentechnologiepassung, das und Partizipation und ein bisschen nachlesen, was es schon gibt. Da glaube ich, ist man ziemlich weit vorne und kann ziemlich viel damit schon erreichen und lösen.
Ich finde, das ist ein hervorragender Abschluss, eine hervorragende Abschlussempfehlung für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich genau mit diesem Thema auch auseinandersetzen, und hat für alle einen schönen Einblick in die Forschungstätigkeit in ihrem Bereich gegeben. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das kurze Podcast-Interview, Frau Tschilscher-Wischniewski. Herzlichen Dank und Ihnen wünsche ich eine schöne Woche noch.
Dankeschön. Ebenfalls, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.